Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Freigetraut, der sich mit Hochzeiten, freien Trauungen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist dein Moderator Karim Yahyaoui und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast.
Und zwar einen ganz, ganz wunderbaren Menschen, den ich wirklich kennengelernt habe über einen ganz witzigen Zufall. Denn der ein oder andere, der diesen Podcast schon länger hört, der weiß, ich bin auch großer Hip-Hop- und Rap-Fan. Und es gibt einen Podcast oder einer der Podcasts, ich glaube sogar häufig Nummer 1 Podcast im Musikbereich. Und der ist von dem lieben Animus und der hat hin und wieder mal einen Gast bei sich. Und mehr als ein Gast, sondern wirklich jemand, der das Ganze mit begleitet. Und dann höre ich so rein und ich fand ihn immer schon sehr, sehr sympathisch, so wie er gesprochen hat, dass er auch so eine klare Meinung hat, sich immer hinter dem stellt, was er sagt. Und das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt und imponiert. Und in einer der Folgen hat er dann gesagt, dass er Hochzeitsfotograf ist. Und da bin ich sofort hellhörig geworden und dachte mir, das gibt es doch nicht. Hab dann bin sofort auf Insta gegangen, hab das gecheckt, hab dann geguckt und hab dann ja traumhafte Bilder gesehen. Und ich dachte mir, boah, so ein krasser Typ. Auf jeden Fall müssen als allererstes Props raus. Ich habe ihn angeschrieben, habe ihm gesagt, boah, krass, was du machst. Ich feiere das total und zwar in allen Bereichen. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und es war sofort irgendwie ein Vibe da, man hat sich gut verstanden. Und heute ist er hier bei uns im Hochzeitspodcast, der liebe Ondro. Und ich freue mich einfach mega, dass du am Start bist, mein Freund. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Bro, vielen Dank auch für die sehr nette Ansprache, ich schäme mich schon richtig, lauter der guten Worte. Und mir geht's gut, Alter, ich bin gerade aus einem Termin, gerade ins Studio gekommen, hab die Sonne ein bisschen auf dem Weg genossen und freue mich auf den Podcast mit dir.
Krass. Ja, Podcast ist dir ein geläufiges Medium, das heißt, das Ganze ist dir schon sehr, sehr bekannt.
Ja, also mittlerweile ja. Es hat also Musa und ich sind ja befreundet schon sehr lange, also Animus, ja. Also ich sage Musa immer, weil es mein Freund ist einfach. Ja. Wir sind schon sehr lange befreundet und er hatte mich einmal als Feature in seinen Podcast, so über meine Hip-Hop-Story ein bisschen reden, über das, was ich gemacht habe. Und dann irgendwann hat er irgendwie einen Interviewpartner abgesagt, glaube ich. Und dann hat er gesagt, ey, ich habe niemanden zum Dings, kein Partner, hättest du Bock nochmal ein zweites Mal zu kommen? Ich so, ja klar, wieso nicht? Und seitdem, weil es irgendwie gut ankam, bin ich seitdem quasi Inventar in dem Podcast als Co-Host.
Voll, absolut. Und ich muss ganz ehrlich auch dazu sagen, das ist ja halt auch echt eine Kunst. Und das ist ja auch nicht leicht, dass man jemanden hat oder jemanden findet, mit dem man einfach so sprechen kann, dass halt ein Gespräch entsteht und man nicht sofort so dieses Interviewmäßige hat, sondern dass ein Podcast sich anfühlt wie ein Podcast und die Leute das Gefühl haben, genau, ne, dass sie ein Gespräch haben und das ist bei euch halt einfach voll gegeben, so mit auch mal kleinen Zankereien, dann wieder Props geben und sich gegenseitig feiern, Hops nehmen und es macht halt einfach als Zuhörer total Spaß. Das heißt, gefühlt.
Boah, danke.
Ja, wirklich. Vielen Dank. Wirklich.
Man merkt ja auch, dass wir uns kennen, weil im Endeffekt machen wir nichts anderes als wir telefonieren jede Woche oder jede Woche. Der wohnt ja in Dubai mittlerweile und wir telefonieren ja jede Woche. Und wir machen ja nichts anderes, außer dass wir besprechen dasselbe am Telefon wie im Podcast, nur dass wir es aufnehmen. Weil es ist einfach so, zwei Freunde telefonieren, lachen über Sachen, tauschen sich ein bisschen aus, analysieren ein bisschen und nehmen das halt auf nebenbei. So war die Grundidee der regulären Folgen.
Wenn ihr mal so neben dem Podcast mal so sprecht, ne? Habt ihr es manchmal oder hast du manchmal diesen Gedanken, ah nee, das sage ich jetzt nicht, das hebe ich mir auf für den Podcast, weil das ist zu geil, nein, nein. Das ist zu krass.
Nee. Nein. Also ich glaube, der Podcast wäre sehr viel unterhaltsamer, wenn wir das wirklich auch so, hinter der Kamera redet man doch ein bisschen anders noch, man weiß, du kennst ja selber, ja, man safe, kann klar. In der Öffentlichkeit nicht alles sagen und hinter der Kamera ist quasi viel lustiger, weil das einfach ehrenloser ist, aber natürlich sind wir Öffentlichkeit ein bisschen, wir wollen niemand ans Bein pissen, deshalb sind wir da ein bisschen entspannter. Ja. Aber wir behalten keine Themen, wir reden nur ein bisschen intensiver darüber.
Ja, vielleicht, wenn die Kameras aus sind. Also vielleicht nochmal ganz kurz für alle Podcast-Zuhörer. Ich genieße das gerade total und ich lasse uns beiden hier einen kompletten freien Space, das heißt, wir werden auch über Hochzeiten sprechen, wir werden aber auch links und rechts ein bisschen ausweichen, weil mich interessiert auch total das, was du noch so machst und vielleicht eins vorweg, denn Ondro ist einfach wirklich nach kurzer Recherche einfach jemand, der so viel zu berichten hat, weil er einfach auch schon so viel erlebt hat. Du hast Menschen getroffen, die andere, also wo andere einfach schon jahrelang Fan sind. Also ich unter anderem, ne? Also du hast Fotos gemacht für ganz, ganz bekannte Leute aus den verschiedensten Bereichen. Du hast verschiedene Länder bereist, um dort Bilder zu machen, auch im Hochzeitsbereich. Und deswegen ist es mir wirklich auch eine sehr, sehr große Ehre, dass du dir die Zeit nimmst und dass du die Lust hast, heute auch darüber zu sprechen.
Ich werd ganz rot, ich schäme mich schon, weil du so gut redest. Hör doch auf, Alter.
Nein, nein, wirklich. Und das kommt auch echt... Das kommt wirklich, wirklich einfach vom Herzen. Andro, lass uns doch mal, aber erstmal in der Zeit ein bisschen zurückgehen, denn du hast, glaube ich, also du kommst gar nicht so direkt aus der Fotografie. Du hast Steuerwesen studiert, ne? Ja,
genau, also ich habe, also man muss das noch das Rad der Zeit noch ein bisschen weiter zurückdrehen, weil ich habe als kleiner Junge habe ich immer schon gern gemalt. Ich habe Graffitis gemacht früher zum Leidwesen meiner Eltern und ich habe mich mit Kunst beschäftigt, schon ganze Zeit. Und tatsächlich meine erste Bewerbung an eine Uni oder Fachhochschule war an der Fachhochschule für Gestaltung hier in Pforzheim. Leider wurde ich nicht angenommen damals. Und in meinem Freundeskreis, ich bin der Jüngste in meinem Freundeskreis, und bei uns waren nur BWLer. Und die so, ja, zum Glück wurdest du nicht angenommen, geh was Richtiges studieren, mach BWL. Und dann habe ich BWL studiert mit Schwerpunkt Steuer und Revision. Habe dann auch in dem Bereich gearbeitet, bei zwei sehr renommierten Firmen. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich nicht bis 60, ich habe mir nicht vorstellen können, dass mein Leben bis 60 so verläuft. Im Büro, dann Vorgesetzten, dann das. Das war für mich so, Gott schenkt dir ein Leben, Gott schenkt dir einfach alles. Und ich wollte mich nicht in dieses Zahnrad irgendwie einfügen, weißt du? Ich dachte, da muss noch mehr sein. Und dann habe ich irgendwie während des Studiums schon habe ich die Malerei aufgegeben, weil das ein bisschen zeitintensiv ist, wenn man Ölgemälde malt und so, das frisst halt Zeit. Und da habe ich gedacht, hey, was ist schneller?
Krass. Foto. Malst du noch?
Klick. Nein, also ganz, ganz, ganz selten. So Sketches noch ja, aber jetzt diese, ich habe früher Öl gemalt und so, weißt du? Also du brauchst 2-3 Monate, um Ölgemälde fertig zu machen.
Aber weißt du, wie ich mir das vorstelle? Mir fällt das schwer. Wenn ich das so höre, habe ich immer so jemanden im Kopf mit so einer Baskenmütze, so vor so einer Staffelei, mit so einem Brett davor und so einem Pinsel.
Nein, nein. Guck mal, einfach Jogginghosen, Adidas Gazelle oder Sambas und einfach ein Hoodie und ich mal dann so, weißt du? Und höre Rap-Musik nebenbei. Geil. Und freue mich meines Lebens. Ja. Das war so früher, während meines Studiums da, der Life.
Ja, krass.
Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, so, ich wollte Kunst weitermachen und da ich halt abgewiesen wurde an der Fachhochschule für Gestaltung, habe ich gedacht, ey, was ist schneller, was ist nicht so zeitintensiv? Und Foto war nur, damals mein Wissen war da, okay, du machst Klick und dann Bild fertig, weißt du? Da habe ich gedacht, okay, ich guck mal so, ob das Spaß macht. Und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt, dass ich dann irgendwie mir eine Kamera gekauft habe und dann trainiert habe. Ja. Sehr, sehr lange und sehr hart.
Ja.
Jeden Tag.
Wie kann man sich das vorstellen?
Nee, sag du. Sorry, ich hab dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Also, hast du dann einfach losgelegt oder hast du irgendwelche Kurse besucht oder was war? Bist du ein Autodidakt?
Nein, nein. Nein, Autodidakt, also vollkommen Autodidakt, weil ich denke, wenn du dir selber deinen Weg zurechtlegst, hast du die besten Ergebnisse. Du kopierst niemand. Oder klar, man inspiriert sich so ein bisschen. Ich habe mich auch inspiriert, dazu kommen wir dann später, an wem ich mich so ein bisschen gehalten habe. Aber du kristallisierst deinen eigenen Weg dann raus. Und dann hast du auch einen eigenen Style, dann siehst du Dinge auch anders und du verstehst das ganze System. Weißt, was passiert, wenn du da auf den Knopf drückst? Was passiert, wenn das Licht von hinten kommt? Was passiert, wenn das passiert, wenn das Licht tief steht, hoch steht? Du hast dann besseres Verständnis von der ganzen Thematik. Und deshalb habe ich jeden Tag, ich habe mir die Aufgabe gesetzt, jeden Tag die Kamera in die Hand zu nehmen und irgendwas zu machen, egal was, ob ich jetzt Details fotografiere oder meine Ex-Freundin damals oder ein paar Türsteher-Gangster, die so Hip-Hop-mäßig aussahen egal was, Landschaften. Ich habe immer fotografiert und immer versucht, da reinzukommen und ein bisschen zu lernen.
Aber wovon
damals gab es ja noch.
Hä? Aber wovon hast du gelebt? Also ich meine, so Skills aneignen und trainieren, das ist ja cool, aber es muss ja auch irgendwie was reinkommen oder...
Ich war damals Student. Ich war Werkstudent damals bei der Firma Bär.
Grüße an der Stelle.
Genau, so. Und da war ich Werkstudent 7 Jahre tatsächlich. Während meiner Schulzeit und dann während meines Studiums. Ich war 7 Jahre bei der Firma Bär und da habe ich dann immer während den Ferien oder an Samstagen gearbeitet und während des Studiums kam so Cash rein. Und irgendwann waren meine Fotos anscheinend so gut, dass Leute gefragt haben, so, ey, was kosten Fotos bei dir? Die wollten dann fotografiert werden für irgendwas, so einfache Sachen, weißt du, man fängt ja klein an. Und da habe ich gedacht, oh krass, man kann mit der Kunst, die mir Spaß macht, auch Geld verdienen. Und damals war nicht der Plan, das als Daily Business zu machen, sondern hey cool, ich mache so ein paar Shoots und kaufe mir ein neues Objektiv davon, damit ich noch cooler fotografieren kann.
Ja.
Weißt du, so, das war dieser, irgendwann hat sich das dann so durch viel Glück auch verselbstständigt nach oben, dass ich dann davon leben konnte. Aber am Anfang war es nicht so, das war auch nicht mein Plan. Weil ich finde, wenn du irgendwas wegen Geld anfängst oder wegen Fame oder irgendwas, das geht in die Hose.
Weißt,
ist nicht langlebig.
Weißt du, ich sage auch immer ganz häufig oder auch gerade, wenn ich mit Leuten spreche, die gerade jetzt so beginnen mit etwas, gerade auch jetzt zum Beispiel im Hochzeitsbereich, egal ob jetzt Fotografen, Videografen, ja. Redner oder, mach daraus kein Studium. Das heißt, berechne nicht auf den Cent genau, wie viele Stunden du machst, oder berechne nicht genau auf den Cent genau, was am Ende rauskommt, weil das bremst dich nur, das hält dich nur zurück, und lass einfach mal die Magie entstehen. Also, ne, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber leg doch erstmal los.
Nein, ist so, genau richtig so, ist genau richtig.
Ja, ja.
Du hast komplett recht.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ich glaube, das ist ein Learning, was viele Leute mitnehmen sollten oder mitnehmen könnten, zu sagen, okay, komm, ich habe da Spaß dran. Ja, also das ist ja auf jeden Fall, finde ich, halt einfach echt ein Punkt, dass man einfach sagt, komm, ich gehe meinen Weg, probiere mich aus, und du kannst danach immer noch gucken, okay, wie kriege ich die PS auf die Straße, dass ich vielleicht davon leben kann. Aber wenn du direkt beim Start schon guckst, ich brauche dies oder ich brauche jenes, am Anfang brauchst du auch erstmal ein Portfolio, am Anfang brauchst du erstmal ein Standing, am Anfang brauchst du erstmal Leute, die überhaupt deinen Stuff wollen, und tob dich doch erstmal in deiner Liebe und in deiner Leidenschaft aus und mach doch erstmal das, wofür du überhaupt losgehen willst, bevor du dann anfängst, schon die Hand auszustrecken, die du später dann doppelt und dreifach auch ausstrecken darfst.
Genau, das ist richtig. Und ich finde es immer sehr traurig, wenn ich junge Fotografen treffe, die dann, ich frage dann immer, die spreche mich dann an und ich talk dann mit denen ein bisschen. Und der Hauptgrund, was die meisten anbringen, ist, wieso fotografieren sie? Ja, das ist easy money. Ich muss nicht in die Firma arbeiten gehen. Und ich so, ey, Bro, das ist einfach der falscheste Weg, den du dir so, guck mal, ich mache das schon 20 Jahre und ich habe so viele kommen und gehen sehen schon, weißt, also einfach nur, aber die so das aus Liebe gemacht haben und aus Leidenschaft und bei denen sich so selbst so irgendwie langsam gekommen ist, die sind immer noch da.
Ja, weißt? Ja. Voll. Und vor allen Dingen, ich finde, gerade wenn du merkst, dass du irgendwie an Passion verlierst oder dass die Leidenschaft weggeht, und dann musst du halt gucken, ob du irgendwie was dazu machst oder ob du dich neu erfindest oder ob du neue Inspiration findest. Also weil wirklich, das sehe ich auch bei ganz vielen Selbstständigen, die seit wirklich über Jahrzehnten haargenau dasselbe machen. Dann, also du bist nicht, nur weil du selbstständig bist, bist du trotzdem Sklave, weil du dich quälst, weil du eigentlich auch die Lust verloren hast oder den Spaß verloren hast. Da bist du doch gerade als Kreativer dann doch total gefragt zu sagen, okay, was kann ich mal anders machen oder wie erfinde ich mich neu und.
Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Das ist, erzähl, du wolltest fragen, sorry.
Genau. Andro, wie schaut's denn bei dir aus? Also du bist dann in die Hochzeitsfotografie noch nicht, am Anfang, also erstmal in die Fotografie rein. Wie ging's dann weiter? Was waren so deine ersten, was hast du als erstes so geshootet? Was wolltest du abfilmen?
Nennenswerte, was ich gemacht habe, war hier, ich war nie Clubfotograf, aber ich habe für einen Club, damals der Hip-Hop-Club in Baden-Württemberg oder einer der Hip-Hop-Clubs in Deutschland gewesen, der hieß, vielleicht kennst du das, The Big Pimpin' Club in Pforzheim.
Big Pimp. Nee, also, sagt mir nichts tatsächlich. Okay,
wie alt bist du?
Ich bin 36.
Okay, ja, dann könntest du schon kennen, aber okay, wenn du nicht kennst, ist egal. Auf jeden Fall, dieser Club ist legendär und der Club-Owner, das ist ein Freund von mir, und der hat immer zu seinen Jubiläumspartys, hat er immer geil Marketing gemacht. Wir haben dann immer einen Fotoshoot gemacht und einmal diese Club-Owner, die DJs und einfach so ein G-Unit-Hip-Hop-Bild haben wir dann daraus gemacht und es wurde dann überall in der Stadt plakatiert, geil. Also richtig geil. Keiner hat es damals gemacht. Jeder hat dann irgendwie Bilder von Eyeshutter genommen oder so Stock-Footage oder irgendwas so, weißt du, oder eine Grafik gemacht. Wir haben halt immer personenbezogen Marketing für diesen Club gemacht. Das waren so die ersten nennenswerten Sachen, die dann auch in den Stuttgarter Bereich rausgeschwappt
sind. Hast du dort schon Geld verdient? Also ja, war das schon wenig, so, wo du sagst, okay? Ja,
300 Euro oder so. Also irgendwie so, weißt du. So,
okay.
Bruder, ja, hier für dich plus Getränkemarken für den Club und so. Ich habe da eh nie bezahlen müssen, weißt du. Für mich war das eh so, aber weißt du, dieses, hey Bro, hier, dass du was hast einfach. Und durch diese Sachen, und man muss noch sagen, der Club-Owner damals ist ein Mitglied der Southside Rockers. Southside Rockers ist eine ganz berühmte Breakdance-Crew, auch in Heidelberg beheimatet. Ja. Ne? Und dadurch diese Hip-Hop-Bubble sind meine Fotos auch so ein bisschen zu denen, zu Artistic World, zu Southside Rockers und Breakdance, und zu den DJs in Stuttgart, damals 0711 Club mit Strachi und so, die ganzen, weißt du, da ist so ein bisschen gespreadet.
Ja.
Und dann hat mich tatsächlich der erste Rapper, den ich fotografiert habe, Frankie Kubrick. Der hat mich dann irgendwie, den habe ich,
ach, krass,
ja genau, Karibik Frank, ey, der hat mich kennengelernt. Und dann der so, ey, coole Fotos, wie sieht's aus? Guck mal, ich bin bei Savage auf dem Label gesigned jetzt, der war bei Optic Records damals. Und ey, mein Mixtape oder mein Album, mein Manifest kommt raus, ich brauche einen Covershot und ich brauche geile Bilder dafür. Und ich habe mich so gefreut, Alter. Und habe dann dieses Cover gemacht. Und da, so ist der Kontakt zu Savage entstanden. Aber wenn man nochmal zurückgeht, ich habe ganz früher, bevor ich Frankie kennengelernt habe, bin ich immer auf Hip-Hop-Konzerte gegangen und ich habe mich immer irgendwie Backstage geschmuggelt. Immer irgendwie Türsteher gekannt oder irgendwie reingesneakt, weißt du? Ich habe damals gab es ja kein Instagram, Handykamera oder Blackberry mit Kamera, gab es ja damals. Damals gab es Nokia 3310, weißt du? Das gab es damals.
Snake, maximal Snake.
Ja. Ja. Und so bin ich dann immer in diese Backstages rein und ich habe dann immer meine Kamera um den Hals hängen gehabt und so ein 30-Euro Baustrahler aus dem Baumarkt, diese gelben, weißt du, diese Baustellendinger. Und dann habe ich den immer auf der Schulter gehabt und dann habe ich immer so eine Ecke gesucht und das so platziert und ich bin dann zu jedem Rapper und habe dann gesagt, ey, kann ich ein Foto von dir machen? Weißt du, einfach gefragt. Und die meisten dachten, dass ich so ein Fanfoto haben will, weißt du, ich stehe neben dem Rapper und jemand anders macht Foto. Und ich so, nein, ich möchte ein Porträt von dir machen. Und die meisten waren so, ey, ja, Junge, verpiss dich, was willst du hier, was machst du Backstage? So voll oft sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Aber ein paar Rapper waren echt cool. Und einer davon war D-Flame, der gesagt hat, ja, okay, mach ein Bild von mir, weißt du. Und dann, ey, der arme Flame, Alter, der einfach vor diesem Bauchstrahl, der wird ja auch heiß nach einer Zeit, weißt du, wenn du da sehr, sehr nah an dem Ding bist, das wird ja sehr warm. Und der steht dann vor dieser Wand, schwitzend, weißt du, weil das Ding so heiß ist, ich mache so Fotos von dem. Aber man muss sagen, für die damalige Zeit waren die Fotos echt nicht schlecht, die waren echt cool. Also die von D-Flame kann ich mir immer noch anschauen, ohne mich zu schämen.
Ja,
und,
ja, geil.
Der hat dann gesagt, so, ey, gute Fotos, wenn ich mein Album rausbringe, machst du mein Cover. Und ich habe mich so gefreut. Aber dann einfach 6 Monate nichts von ihm gehört. Irgendwann kriege ich eine E-Mail von ihm. Andro, jetzt ist es soweit. Ich habe einen Deal bei der EMI. Also EMI war ein Major-Label damals.
Kenne ich, ja.
Und jetzt los geht's. Und ey, das war für mich, als wäre der Himmel aufgegangen. Weil das war erstmal so Major-Money, 3000 Euro, EMI, weiß, Major-Label, Hotel, Mietwagen, ja, mega, weiß, mega. Bruder, ich habe einmal Mietwagen bekommen, Mietwagen, Hotel,
welches alles. Welches Jahr haben wir?
Boah, 2005 oder 2006. Also 2003 habe ich angefangen, da habe ich mir die Kamera gekauft. Und dann habe ich echt so diese 2-3 Jahre richtig gehustelt, immer gemacht, immer unterwegs gewesen, immer Fotos gemacht. Und dann irgendwann kam Savage und Flame. Also Savage habe ich dann angerufen, der hat dann Frankie gefragt, so, ey, wer hat deine Fotos gemacht? Die sind cool, die sehen so ein bisschen anders aus als sonst. Und der Andro, so ein Fotograf aus Pforzheim. Digga, da ruft mich einfach, Digga, ich hab mein Nokia 3310 damals, so Berliner Nummer ruft an und einfach cool Savage dran. Und ich so, oha, Alter, Digga, mein Herz ist stehen geblieben. Ich bin einfach tot umgefallen. Weißt du, und dann bin ich nach Berlin gefahren und ich weiß noch, der Shoot war am Montag nach dem Finale des Fußball-World Cups in Deutschland.
Ja.
Das war der Tag, Alter. Weil ich hab auf dem Hinweg habe ich 3:52 gebraucht vom Pforzheim nach Berlin, weil die Straßen leer waren komplett, weil Finale war einfach.
Ja. Andro, war das, also zu dem Zeitpunkt, wo du diese Bilder gemacht hast, war dort schon dein Antrieb, mehr erreichen zu wollen als andere? Hattest du diesen Hunger? Warum bist du?
Immer. Achso, mein Approach ist immer, egal was ich mache, nie stehen zu bleiben. Das ist so irgendwie, das ist auch, einerseits ist es schlecht, weil man nie wirklich zufrieden ist, weißt, du bist immer auf on the run so, aber du erreichst dann auch viel mehr. Weißt du, irgendwie machst du dich auch stolz, wenn du das siehst und dann ist irgendwie...
Ja, ich weiß, was du meinst, aber weißt du, ich glaube, also ich bin dort bei diesen Begrifflichkeiten gerade so, ich finde, so Worte haben halt immer ganz viel Bedeutung. Mhm. Und ich finde, Zufriedenheit ist auch ein schönes Wort, aber es ist, glaube ich, okay, nicht zufrieden zu sein, wenn man aber trotzdem dankbar ist. Wenn man dankbar ist für das, was man hat und was man erreicht hat und wenn man einfach sagt, boah, ist eigentlich echt cool, was ich habe, aber es reicht mir noch nicht. Das ist, also ich finde, das ist ein, sorgt für einen gesunden Antrieb. Ich weiß, was du meinst, so in der Persönlichkeit ist es halt dann manchmal schwierig, ne? Also, dass man dann auch mal fünfe gerade sein lässt und nicht so den das nächste Projekt und nächste Projekt und nächste Projekt, so wirklich so dieses niemals ankommen, aber am Ende
aber
des Tages...
Aber früher war ich so, jetzt nicht mehr, aber früher war das genau mein Leben. Früher war genau das mein Leben. Einfach alles gemacht, alles angenommen, alles irgendwie, also jetzt nicht mit Leuten, die ich nicht mag, aber alles gemacht einfach irgendwie und dann... Du merkst auch nach einer Zeit, nicht, ich will nicht Burnout sagen, aber dann lässt die Kreativität nach, dann lässt so ein bisschen der Spaß nach. Ja. Und dann spätestens dann, wenn das eintritt, dann musst du dich bremsen so ein bisschen. Das habe ich auch gemacht.
Ja, ich muss dir was erzählen. Ich muss dir was erzählen. Ist vielleicht ganz witzig. Ich habe auch einen Musikhintergrund.
Habe ich auch irgendwo in deinen Insta-Stories oder dass du mit Rap auch irgendwas zu tun hast, habe ich auch so schon gesehen, aber ich weiß nicht was, deshalb wollte ich dich fragen auch und auch wie ein Dings, Bruder, was bist du, Marokkaner, Algerier oder was bist du?
Tunesier.
Okay, wie ein Tunesier, einer, ich glaube, du bist schon der krasseste Trauredner, oder, in Deutschland, also ich kenne keine anderen, ich bin da eh nicht so in der Bubble drin, aber so, wie kommt das? Wie kommt das,
Bro? Also weißt du, ich bin damals so reingegangen und dachte, boah, krass, niemand will einen Südländer. Genau. Also wirklich, Frage, also auch wirklich so mit diesen Vorurteilen. Ja, so niemand will einen Südländer da vorne stehen haben, der die Rede erzählt. Und hab dann auch überlegt, tatsächlich auch am Anfang, wo ich gedacht habe, okay, jetzt musst du irgendwie eine Marke bilden, meinen Nachnamen wegzulassen und so, weil das ist ja eher ein Nachname für einen Attentäter als für einen Trauredner.
Oha, übertreib doch.
Ich meine nur, und habe mich dann aber bewusst genau dagegen entschieden und dachte, okay, dann soll's richtig in den Köpfen bleiben. Und ähnlich wie du, tatsächlich habe ich mir auch Ziele gesetzt und toi, 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 habe das große Glück, dass ich viele, viele davon auch schon erreicht habe und mich dort irgendwie ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, dass ich mich dort auch durchsetzen konnte, weil ich einfach auch wirklich das liebe, was ich mache. Ich finde, Kommunikation und die Art und Weise, mit Menschen zu sprechen oder Menschen zu begeistern, habe ich in der Musik schon damals so gefühlt und gelebt. Und ich habe das, glaube ich, im Podcast schon einmal erzählt. Es gibt nicht viele Dinge in meinem Leben, wo ich sage, boah, das hätte ich gerne anders gemacht. Ne? Also wirklich, weil ich bin mega glücklich und dankbar, so wie mein Leben verlaufen ist. Aber es gibt so schon dieser Musikaspekt. Ich kam damals an einem Punkt, das war dann schon ungefähr 2014 ungefähr, wo es mit der Musik eigentlich ganz gut lief und ich mich hätte entscheiden müssen, so alles auf eine Karte oder doch sicheren Job, weil ich nebenbei irgendwie einen Job hatte, wo ich normal verdient habe. Und damals hatte ich halt so vom Mindset her, war ich einfach ganz anders unterwegs, war auch eine schwierige Zeit, auch privat eine schwierige Zeit, wo ich mich dann dagegen entschieden habe. Aber wenn wir mal ganz kurz, das muss ich dir auf jeden Fall erzählen, in das Jahr zurückgehen, wo du gerade drüber gesprochen hast, 2006, 2007, das war die Zeit, da habe ich auch Musik gemacht und habe auch Rap-Musik gemacht, auch einen Feature-Track zum Beispiel mit Echo Fresh gehabt, und was so witzig ist.
Nice.
Ja, was und dann, kennst du Mo Phoenix?
Ja, klar, natürlich.
Genau, da waren wir in Hannover und mit dem waren wir relativ viel unterwegs und der sagte damals, deswegen, wenn ich euren Podcast höre, muss ich da auch manchmal schmunzeln, das heißt, man hatte schon irgendwie immer Kontakt zu allen, dann sagte, komm, wir fahren nach Mülheim ins Studio zu Judy und dann war für mich,
weil damals die gibt's ja auch schon voll lang, ne? Julia und
ja,
Beats,
ja,
Alter,
ja,
stimmt.
Ja, ja. Fuck, Alter. Ja, und ich damals als niemand saß dann im Auto auf einmal mit Mo Phoenix und war total aufgeregt. Und dann kommen wir in dieses Studio und dann sitzen dort, ich sag einfach nur die Namen, wir müssen ja auch gar nichts weiter dazu sagen. Dann sitzen dort Manuelsen, Ramsey Aliani, Free Quincy aus Hamburg. So ein,
ich weiß, Produzent von, der war mit Dings damals, mit Sammy und mit, der war auch dieses Sammy-Umfeld. Ne?
Genau, und der hat ja auch damals, war er so der Shit, weil der ja auch für G-Unit
ein paar Sachen hatte, die dort gepickt wurden.
Ja, genau, das heißt, das war wirklich eine Phase, wo ich so ein bisschen den Fuß so drinne hatte, aber ich habe halt einfach nichts verdient und ich habe halt einfach zu dem Zeitpunkt auch Kohle gebraucht. Und ich konnte nicht sagen, ja klar, komm, alles for free und alles mache ich so. Und ja, es war auf jeden Fall eine schwierige Zeit, wobei ich jetzt jedem empfehlen würde, wenn du das liebst, wenn du den Traum hast, komm, beiß die Just Zähne zusammen, find irgendwie eine.
Glaub
mir. Ja, voll. Deswegen finde ich das ganz witzig.
Ich habe ja auch noch lange nicht das verdient mit Fotografie, als das, was ich in meinem echten Job verdient habe. Und noch lange nicht, weißt du? Aber ich habe gedacht, ey, jetzt bist du noch jung. So, meine Eltern wollen mich gleich enterben, als ich gesagt habe, ey, mein Plan ist, Starfotograf zu sein und so. Die haben, mein Vater hat gleich den geköpft, weißt du? Und, aber irgendwie, weißt du, jetzt, wo meine Eltern die Ergebnisse sehen und sagen, ey, okay, Sohnemann hat irgendwie doch recht gehabt, ist schon super. Also, ich empfehle es jedem, wenn man jetzt nicht irgendwie krass Verpflichtungen hat oder sowas. Just try it. Weil irgendwie, zurück könnt ihr immer noch, weißt du? Also, wenn du einen Schulabschluss hast oder ein Diplom oder irgendwas, zurück kannst du immer noch. Und ich hatte das Glück, mich hätte so die freie Wirtschaft mit Handkuss genommen. Weil ich habe irgendwo gearbeitet, wo so ein Sprungbrett einfach in die Karriere irgendwo ist. Und da hätte ich in der freien Wirtschaft so in, keine Ahnung, BASF oder sowas, hätte mich da mit Handkuss genommen, von der Firma aus dann.
Ja, das Ding ist, ich habe es wirklich halt auch echt anders gesehen. Und das hat mir dann am Ende so, war für mich dann die Initialzündung, wo ich gesagt habe, nee, ich will ein Leben leben nach, also so wie ich es gestalten möchte und es mir nicht diktieren lassen. Denn ich habe danach eine Ausbildung gemacht als Chemikant, war dann Ausbilder für Chemikanten in einer Firma und habe dann so einen normalen Job mit guten Aussichten gehabt, war dann auch Schichtleiter und so. Also ich habe mich dort auch so gut hochgehasselt, ohne fachlich irgendwelche Kompetenzen wirklich zu haben, weil das mich gar nicht interessiert hat. Aber es ging halt ganz gut, weil ich ganz gut quatschen konnte. Und habe dort aber gemerkt, wo komme ich eigentlich hin? So, also was passiert? Egal, welche Position du erreichst, wenn ich mir die Leute anschaue, so will ich eigentlich nicht sein und so will ich auch nicht leben. Das kann auch der reichste Mensch, also auch finanziell, kann der über allem stehen. Aber so die Art und Weise, wie dein Leben dann schon vorbestimmt, also das Ende ist halt einfach schon absehbar. Ich weiß genau, wo es hingeht. Also warum sollte bei mir irgendetwas anders laufen, wenn ich genau dieselben Schritte mache wie derjenige? Ja. Und das hat mir halt immer mehr Angst gemacht, wo ich dann gesagt habe, boah, ganz ehrlich, wir haben diesen Luxus und dieses Privileg, in einem Land zu leben, wo die Fallhöhe einfach ganz gering ist. Und ich habe damals mit meiner Frau gesprochen, ich habe gesagt, du, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich werde freier Redner, kann sein, dass wir irgendwann pleite sind und wir haben gar nichts mehr,
aber da hat meine Frau mich auch gestärkt. Du kannst von vorne anfangen, irgendwas anderes oder zurück in einen alten Job oder was weiß ich. Das ist echt wert zu scheitern. Also in Deutschland ist Scheitern nicht so wie in den USA. Guck mal, in den USA, ich war letztes Jahr in L.A. 3 Wochen. Bro, da, wenn man da scheitert, Digga, du landest auf der Straße, du schläfst in einem Zelt irgendwie in Skid Row oder in LA Downtown oder so, weißt? Da gibt's nicht irgendwie so Sozialamt, bitte hier Wohnung, bitte hier Bürgergeld und so. Hier bist du safe so einigermaßen, weißt? Klar, du hast kein krasses Leben, aber du bist hier safe. Deine existenziellen Sachen, die werden dir gegeben vom Staat. Und ich finde, Deutschland ist einer der besten Länder, einfach um Sachen zu probieren. Klar, du hast viele Hürden mit Behörden und so Zeug, ganz schlimm, aber und zu scheitern ist nicht schlimm in Deutschland. Und besser, du scheiterst 5-mal, beim 6-mal klappt's, als der immer safe ist, irgendwie, keine Ahnung, Bro, bei der Sparkasse arbeitet oder Buchhalter, aber am Ende des Lebens sagt, ah, okay, war doch nicht vielleicht so das Gelbe vom Ei.
Voll.
So, versucht's einfach. Wenn ihr die Ambition habt, Leute, versucht einfach zu machen. Just do it. Nike macht schon richtig.
Hört auf Ondro. Ich sehe es ganz genauso, ohne dass das jetzt zu sehr reactionmäßig wird auf eurem Podcast. Aber mir fällt gerade eine Diskussion von euch beiden ein, wo es halt auch darum ging, um irgendwie zum Beispiel Menschen, die nichts haben, irgendwie in einen Anzug zu stecken oder ihnen Geld zu geben oder. Aber einfach nur, um einen Blick drauf zu werfen. Weißt du, ich glaube, derjenige, der hier in Deutschland und vielleicht sogar auch überall auf der Welt, weil wir haben wirklich ganz, ganz viele Geschichten, die halt auch anderes zeigen, die hier auf der Straße sind, sind auf der Straße, weil sie auf der Straße sein wollen.
Ja, genau.
Weißt du, das klingt irgendwie hart und irgendwie, aber du hast hier einfach die Möglichkeit zu sagen, komm, ich mache das und ich gehe jetzt und es gibt Menschen da draußen, die haben sich aus Sachen rausgekämpft, also die so vieles erlebt haben und haben das nicht als Grund genommen, dieses Scheitern einfach hinzunehmen, so, ne? Also, und ich kann aus Erfahrung sprechen, weil ich war der König darin, die Opferrolle auszukosten, weil das hat mir ja auch irgendwie eine Art von Anerkennung gegeben und oh, der Arme und dem ist ja das und das passiert und auch immer wieder so diese, ich sag mal, Ausländerkarte zu spielen und zu sagen, ja, ich werde so diskriminiert und ich werde häufiger von den Polizisten angehalten und das und jenes. Ja, das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere ist, du hast hier halt auch einfach in vielen Bereichen damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und kannst damit also herausstechen. Also ich glaube, wichtig ist es, wie nehmen wir die Situation an, die gegeben ist und was mache ich letztendlich daraus und welche Geschichte möchte ich mir selber erzählen?
Das ist alles Mindset-abhängig. Ich glaube, jeder Mensch, weißt, wenn du unterschiedliche Mindsets hast, der eine ist halt der nie aufgibt, der eine ist irgendwie der, weißt, es ist immer abhängig vom Menschen, individuell einfach, wie mit bestimmten Situationen umgegangen wird, aber am Ende stellt sich heraus, es lohnt sich immer, nicht aufzugeben und einfach zu probieren. Guck mal, der beste Werbespruch, ich sag's immer jedem, den ich treffe, ist von Nike, einfach just do it. Mach's einfach.
Ja.
Und was kann schon schief gehen?
Ist so. Ja, absolut. Absolut. Dann lass uns doch nochmal zurück in deine Geschichte reingehen. Also, du hast dann klingelt dein Handy und coolster Warsch ist dran. Seid ihr eigentlich, hast du noch Kontakt?
Ja, natürlich, klar. Also cool? Nicht mehr so wie früher. Früher haben wir uns fast, also früher war ich sehr oft in Berlin. Also, ich habe da fast schon gewohnt, so mehr oder weniger. Jetzt ein bisschen weniger geworden, aber es ist, bei Savas ist es so, wenn wir uns treffen, ist es so, als hätten wir uns nie aus den Augen verloren, weißt? Man sieht sich jetzt vielleicht im Jahr so dreimal oder so, irgendwie, weil ich in Berlin bin oder irgendwo ist, dann connecten wir immer so, ey, lass treffen da und hier und lass ein bisschen chillen. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass wir, das auch geschuldet durch Optic Records, da waren ja viele Künstler drauf, da war ich mit denen voll oft in Berlin, weißt, wegen Covers und sowas. Ja. Und man trifft sich aber immer, man hat sehr guten Kontakt und Savas ist da, bin Savas ewig dankbar, Alter, weil ohne ihn gibt's mich nicht in der jetzigen Verfassung so. Weil der hat einfach zum Beispiel, wenn die Bravo angefragt hat oder egal welches Magazin oder egal was war, der hat mir gesagt, Ondro macht die Fotos. Weil der war happy mit den Fotos, war auch entspannt so mit uns zu arbeiten, wir jetzt super entspannt zu arbeiten. Und Savas mag Fotos ja nicht so. Der ist lieber in der Booth, nimmt auf und kümmert sich um das Rap-Ding, aber alles andere juckt ihn nicht so, weißt, diese Fotomacherei, Videodreh und sowas. Ja. Er ist halt so Rapper, also das ist richtig Musiker und er kümmert sich nur um die Musik eigentlich, so vom Herzen. Und so bin ich auch in die Bravo reingekommen, weißt, ich habe dann ein Cover gemacht für die Bravo. Die Bravo wollte so einen Bravo-Fotografen schicken, die sind meistens so, die haben festangestellte Fotografen, die sind so 40, 50, haben nichts mit Rap am Hut, weißt, so diese, weil die halt angestellt sind, müssen sie halt
ja,
so.
Ja, ich kenne das.
Ich habe damals, Savas hat es dann durchgesetzt, so, ja, nur mit Ondro, sonst nicht. Und die so, ja, okay. Und dann, weißt du, dann haben wir dieses Cover gemacht für Tot oder Lebendig. Das gab auch so ein Doppelposter, so mein erstes Cover. Und der Flo, der Bravo Hip-Hop damals gemacht hat und mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, wir haben dann quasi diese ganzen coolen Sachen von der Bravo Hip-Hop haben wir dann zusammen immer gemacht. Weil der wusste, ich liebe Rap, ich habe auch so diese Pitbull-Mentalität, beiß mich so lange fest, bis ich ein Foto oder Cover so irgendwie hab. Und wenn man mit Amis arbeitet, das ist immer ganz schlimm, wenn man als deutsches Magazin mit Amis arbeitet, weißt? Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann hat er immer gesagt, ja, ich muss Ondro mitnehmen, weißt? Okay, alles klar, ciao. Anstatt diese Fotografen, die angestellt sind, ja, ich gehe mit Ondro, so, weißt? Weil die Bilder waren auch krasser. Geil. Und es war immer gewährleistet, okay, immer, der wartet, bis er sein Foto kriegt, auch wenn es 10 Stunden ist, Alter.
Stark.
Deshalb, Savas, danke nochmal, wenn du es hörst. Ey, vielen Dank, Alter.
Ja.
Ich bedanke mich immer bei ihm.
Der folgt mir auf Instagram tatsächlich.
Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Alter.
Das ist, ich bin auch großer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich auch jemand, der mich halt auch einfach geprägt hat, ne? Also,
geiler Mensch.
Deswegen, wenn ich
geiler
das so
Musiker,
höre,
geiler
geht mein Herz Savas auf.
King einfach.
Ja. Kennst du Nixon? Mit dem ist er ja unterwegs. So, das ist zurzeit, glaube ich, so Backup-Rapper Nummer 1 bei ihm. Und mit dem war ich zusammen schon auch auf einer Hochzeit. Okay. Und haben wir, da hat er auf der Hochzeit halt die Musik gemacht. Und
war
ich
das
hab,
dieser, das und den kann ich tatsächlich nicht. Ich dachte, er war mit Takt unterwegs irgendwie, eine Zeit lang.
Ja, genau. Aber jetzt zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem auf dem Hokus Pokus Festival. Das ist auch bei dir dort unten irgendwo in der Gegend. Okay. Ja, da war Savas auch und Sido war da auch und da war Savas zum Beispiel mit Nixon oder bei dieser Red Bull
Symphonie.
Ja,
genau. Das
genau,
verpasst,
da ist
Alter,
auch
unterwegs war. Das war bestimmt
das ist auch
Wahnsinn.
Brutal.
Oder?
Ja, und da ist er auch mit Nixon so, ne? Und Und der ist auch mega cool. Grüße an der Stelle. Und ja. Ja, richtig geil. Also wirklich, das ist, ich feiere das so ab, Andro. Ich feiere deinen Weg so ab, auch wie du das machst und wie du so darüber sprichst. Da geht wirklich mein Herz auf, weil man merkt da richtig, wie viel Leidenschaft und wie viel Liebe darin steckt. Und ja, okay, wie ging's dann weiter? Also, dann hast du mit den. Was war so dein krassestes Erlebnis oder dein, wen durftest du mal fotografieren, wo du bis heute mal, nicht drauf klagst?
Bei mir, das absolut krankste, oder ich bin ein großer Jay-Z-Fan, das ist so für mich der Künstler Nummer eins, egal wer, größer als alle so. Und ich, als ich mit Jay und Kanye unterwegs war, an der Watch the Throne Tour, ich war eine Woche mit denen unterwegs, und hat auch so einen Porträtslot und ich habe die Tour begleitet.
Stopp. Mit wem warst du eine Woche unterwegs?
Jay-Z und Kanye West.
Warst du eine Woche unterwegs? Genau. Das ist nicht wahr.
Glaub mir. Und das war für mich, guck mal, so dieses Starstruck hatte ich früher, weißt du, oh, ich treffe den krass, ich bin voll aufgeregt. Nein, war niemand mehr. Ich schwöre, bei dem war ich wie ein kleines Kind. Der kam in den Raum und ich bin so klein geworden mit Hut und ich so, weiß, ich hab so gestammelt und dann, Digga, ich hab mich so gefreut, weil ich einfach Fan des Todes von ihm bin.
Ey, und Bro, Jay-Z ist auf einem Level wie LeBron James,
genau, das ist
wie
so, das
Michael
ist diese
Jordan.
Liga. Es gibt niemanden, der größer ist als er.
Ja, ja, genau.
So, es gibt niemand. Und mit denen war richtig cool. Guck mal, Story habe ich noch nie erzählt, auch nicht im Animus-Podcast, weil ich es vergessen habe einfach. Ich hab so viele Stories, Alter, ich vergesse immer die Hälfte oder 80% aller Stories vergesse ich immer. Wir hatten so einen Porträtslot, ne? Das war, ich glaube in Amsterdam, glaube ich. Da hatten wir einen Porträtslot. Erstmal, wieso gehen Künstler nach Amsterdam? Damals war ja, Smoking Weed ist in Amsterdam ja legal. Und viele Presse- und PR-Termine und so, jeder Künstler stoppt gerne Amsterdam, weil das kein Problem ist, irgendwie Weed oder Drogen zu organisieren und dann irgendwie ist da alles, du kannst in Cafés rauchen und sowas, das ist halt in den USA, ist halt mittlerweile ja, aber damals noch nicht. Genau, und da hatten wir einen Slot, ich hatte einfach eine halbe Stunde Zeit, Porträts zu machen, weißt du, für die beiden Pressekit, für Europa und so, ne, und die zwei sind gekommen, ich habe dann in so einem, Raum, dann so Dings, Setup aufgebaut, Licht bisschen, Hintergrund und so ein Zeug. Hat porträtiert so, ne? Und Watch the Throne ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Jay und Kanye machen dieses Collabo-Album ja zusammen, ne? Und ich habe dann zuerst natürlich Jay-Z fotografiert, ich habe so keine Augen für Kanye gehabt. Und der sitzt dann wie ein, ey, das tut mir so leid, Alter. Der sitzt wie ein Hund so nebendran ganze Zeit. Ich fotografiere Jay-Z ganze Zeit. Auf einmal sagt die Wendy, das ist so die PR-Tante von denen gewesen, so, hey, you must take pictures of both. Und ich so, oha, ich gucke auf die Uhr, 25 Minuten schon vorbei, ich habe nur Jay-Z fotografiert, weißt du? Und ich so, krass, ah, Kanye, okay, let's go to the set, weißt du, dann, und der steht so auf, geht so hin, ich mache so ein paar Fotos von denen und da habe ich einfach noch eine Minute von dem alleine Fotos gemacht und dann, Ding, Alter, Jay-Z 25 Minuten draufgegangen, Alter, für den.
Weißt du? Fühle ich, also kann ich absolut.
Weißt du, ich war so in dem Film, ich wollte den nicht so disrespecten, aber Dicker, ich war so in diesem Film, weil einfach Jay-Z vor mir steht und ich habe diese Chance. Aber Wahnsinn, Alter. Das war einfach, das war das Krasseste. Und natürlich mein Jugendheld Ice Cube auch. Das ist auch einer meiner Lieblingsbilder. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, cooles Porträt. Auch ganz bekannt.
Ja, an dieser Stelle wirklich eine große, große Empfehlung raus. Also das heißt an alle, die gerade zuhören, ey, gerne ruhig kurz Pause drücken und bei Andro auf die Seite auf Insta schauen. Oder bei ihm auf der Homepage, gerade wenn es um die Hochzeitssachen geht. Aber geht mal als erstes bitte ganz kurz auf Instagram und
das
checkt mal.
Das ist interessant.
Ja, das ist so geil. Das ist wirklich Dankeschön. So cool. Da sind so, so krasse Sachen. Und ja, mega. Also Wahnsinn. Also kann ich total nachvollziehen, dass man dort absolut diesen Fan-Moment hat und irgendwie
und vor allem,
dort echt aufpassen muss, wieder in die professionelle Rolle zu kommen.
Stimmt. Also da habe ich richtig versagt. Also bei dem, das war der einzige Shoot, bei dem ich so mehr oder weniger nicht versagt, aber so dieses Weiß, wo der Fan so durchgegangen ist, wo ich dann so, da war ich richtig im Film, war richtig, richtig blöd eigentlich. Und scheiße, ich wollte gerade irgendwas sagen, Alter. Ah, genau. Und Ice Cube natürlich auch, habe ich auch schon erwähnt. Guck mal, wenn du als Kind, als junger Mann, als 10-, 11-Jähriger Alben kaufst, die da gerade frisch rauskommen und Hip-Hop war damals nicht Hip-Hop wie jetzt, Mainstream-Kultur, damals war es ja voll Nische, Damals müsstest du in Müller gucken, so, okay, wo sind die Hip-Hop-CDs? Und ich habe damals die Alben gekauft und wenn du dann deinen Jugendhelden von damals, wo du Alben gekauft hast, beim Release direkt, wenn du die triffst, Alter, das ist auch so ein richtig schönes Gefühl.
Krass.
Und je, was ich auch sagen kann, je größer die Leute, desto entspannter und cooler sind die. Also.
In allen Bereichen. In allen Bereichen.
Unfassbar.
Ja, ist so. Also, ich glaube, das ist wirklich in allen Bereichen so. Triffst du den Bürgermeister im Dorf, der benimmt sich wie Barack Obama, triffst du Barack Obama, ist der coolste Typ der Welt. Ja. Und auch bei Hochzeiten, ich merke das zum Beispiel ganz häufig, die krassesten Musiker sind die, die am wenigsten Heckmeck brauchen, am wenigsten Soundcheck. Die Leute mit so übertrieben krass viel Equipment und Zeit und also die dort so einen riesen Hack-Mack machen, sind meistens halt wirklich tatsächlich nicht die, die die krasseste
Performance haben. Ja, man muss, haben. Wenn man noch nicht auf dem Level ist, man muss, du versuchst so ein bisschen zu kompensieren, weißt? So ein bisschen.
Ja, ja.
Ich meine, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das früher auch gemacht, weißt? Wir kommen ja beide aus der Hip-Hop, so Hip-Hop-Background und da ist ja so dieses Boasting, zeigen, gucken, man ist der Krasseste. Das war früher schon so ein bisschen, als junger Mann war das schon mein Ding auch so ein bisschen. Aber irgendwann wirst du schlau und ein bisschen erfahrener und dann weißt du, dass es einfach so ein Clown-Verhalten ist. Also das Ando-Clowns-Verhalten
ist so. Ja, ja, voll, voll. Ja, das ist so, ja, man hat das Gefühl, dass andere Leute das anders wahrnehmen irgendwie. Ne? Genau, also man fühlt sich in dem Moment total, aber man ist halt auch echt in den meisten Fällen tatsächlich der Einzige. Ja, krass. Ey, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich treffe Jay-Z, ich treffe Kanye West, ich treffe Ice Cube, Kool Savas ist in meiner Kurzwahlliste, bin im Game sowas von drinne. Wie kommst du zu Hochzeiten, Bro?
Das war, man muss jetzt wieder das Rad der Zeit zurückdrehen. Damals war Hochzeitsfotografie nicht das, was es heute ist. Damals gab es keine Hochzeitsreportagen, kreative Porträts, irgendwelche Elopements oder irgendwelche Fremdwörter, keine Ahnung, ich kenne nicht mal alle. Oder krasse Hochzeiten mit Weddingplanern hier. Also damals Hochzeiten waren anders. Damals Hochzeiten waren, du heiratest, du gehst dann 2 Stunden mit dem Fotograf in den Park, der macht dann so ein paar coole Bilder. Was heißt coole paar so?
Braut zieht den Bräutigam.
Ja, genau,
so an,
oder der, die Braut umarmt den Baum und dann der Bräutigam versteckt sich dahinter oder irgendwie sowas, weißt? Das war früher Hochzeitsfotografie.
Oh nein!
Und,
oh nein.
Weißt, ich wollte das nie machen, weil das war einfach, Hochzeitsfotografie war immer für mich dieses, wenn du es in anderen Bereichen nicht schaffst, wirst du Hochzeitsfotograf, weil du hast jetzt keinen so Gatekeeper wie ein A&R bei einem Label, der sagt, ey, nee, die Fotos sind schlecht, wollen wir nicht. Oder bei einer Kampagne zum Beispiel, der Producer sagt, ey, du bist ein schlechter Fotograf, mit dir können wir nicht arbeiten. Ein Brautpaar hat da nicht so diese Expertise und die nehmen dann manchmal irgendwelche Hampelmänner, die jetzt nicht so gut sind vielleicht. Und dann, weißt du, da ist die Einstiegshürde am kleinsten einfach. Und das war für mich so das Ding. Und ich wollte das nie machen. Und damals war Hochzeitsfotografie einfach dieses komische Bilder oder im Studio, blaue Hintergrund, weiße Säule, die Braut lehnt dann so auf der Säule, der Bräutigam steht daneben und dann, das war Hochzeitsfotografie früher.
Oder was auch cool ist, er steht so breitbeinig und sie guckt so unten durch
stützt
ihr Kind mit den Händen in,
und ich wollte mich,
im Plan.
Genau, und ich wollte mich lieber erschießen, als anstatt, dass ich so Bilder mache, weißt du, niemals mache ich das. Ja, so, jetzt hat sich aber ergeben, dass ich in Berlin war, mit Savas auch. Ich war in Berlin und wir waren auf Shoot, ich war dann eine Woche da, ich habe dann für Merchandise irgendwas gemacht, auch mit Savas irgendwas. Und dann, der Shoot, das war so geplant. Am Donnerstagabend sollte der Shoot vorbei gewesen sein. Freitag wollte ich von Berlin gemütlich nach Hause fahren, chillen. Samstag war Hochzeit, ich war aber als Gast eingeladen. 2 Freunde von mir haben geheiratet, ne? Und ich war als Gast eingeladen, so. Und natürlich, wie es in Rap-Kreisen üblich ist, wenn es heißt, der Shoot ist Ende Donnerstagabend, ist natürlich nicht Donnerstagabend, ist dann Freitagabend oder irgendwann anders. Und ich habe dann, der Shoot ging dann bis Freitagnacht und Samstag 11 Uhr war schon, nee, Samstag 12 Uhr war die Trauung. Und da habe ich überlegt, okay, entweder fährst du jetzt nach Hause um 11 von Berlin nach Hause, so 5 Stunden, dann gehst du noch pennen, bis um 4 zu Hause, gehst pennen, machst dich fresh, ziehst dich an, gehst zur Hochzeit. Die Hochzeit war in Pforzheim. In Tiefenbronn, hier so ein Kaff bei Pforzheim. Dann, oder du pennst jetzt, ich war richtig am Sack an dem Tag, oder du pennst jetzt, stehst um 4 Uhr auf und fährst dann nach Hause, machst dich fresh und gehst zur Hochzeit. Und ich habe mich für Plan Nummer 2 entschieden. Natürlich habe ich verschlafen, so, weißt, kennst du. Und dann bin ich
Klassiker.
Einfach kurz nach 5 bin ich dann in diesen armen A3 von Six gestiegen, der bestimmt kaputt ist jetzt oder der damals nach dieser Fahrt kaputt war. Und ich bin mit diesem A3 einfach die A9 und die A6 und die A81 komplett runtergeheizt. Digga, ich bin so schnell gefahren, wie ich konnte, weil ich jetzt noch, weiß ich, mein Plan war ja nur nach Hause zu gehen, weil ich war eine Woche in Berlin, ich habe keine Ersatzklamotten gehabt, gar nichts. Ich habe einfach Jogginghosen angehabt, die so schmutzig waren, so Ölfleck auf, weißt du. Ich sah aus wie ein Yeti, weiß, Haare nicht gewaschen, fettige Haare, dann so Bart und so, weißt du. Also ich war voll ungepflegt. Und ich fahr. Natürlich, der Verkehr innerhalb des Laufe des Tages nimmt ein bisschen zu. Und ich merke, irgendwann ist 11.15 Uhr und ich biege gerade von der A6 auf die A81 ein bei Heilbronn, weißt du, die Ecke. Ich biege so auf die A81 und von da, von Heilbronn aus, brauche ich ungefähr eine Stunde nach Hause. Oder so 45 Minuten, je nach Fahrweise. Und ich rufe dann den Bräutigam an, sag, ey Bro, ich komme nicht zur Trauung, ich schaff's nicht, weil ich bin jetzt gerade bei Heilbronn erst, ich muss nach Hause, das klappt nicht, ich komme dann nach der Trauung. Der so, nein und so, wieso nicht? Und ich so, ja, guck mal, ich habe Jogginghosen an, ich sehe voll komisch aus, ich fühle mich nicht wohl. Nein, wenn du nicht kommst, sind wir beleidigt. Alle Freunde sind da, das ist so, Hauptsache du bist da, das ist uns wichtig. Und ich so, ja, okay, dann, weißt du, habe ich mich volllabern lassen. Dann komme ich so 10 Minuten oder 7 Minuten vor der Trauung, komme ich dann an diese Kirche an, alles nice, alles cool, jeder Ding, weißt du, und ich sehe so die Braut, Melanie, die schiebt so Gesicht, weißt, ist traurig. Und ich so, hä, was ist hier los? Und dann gehe ich zu meinen Freunden, sag hallo. Und ich frage, hey, was ist los? Und Melanie ist so komisch drauf, was passiert? Und die so, ja, der Fotograf meldet sich nicht und so, die erreichen den nicht. Und dann habe ich dann gesagt, ey, der kommt bestimmt, der hat bestimmt keinen Empfang, weil er im Wald gerade ist, mit dem Auto unterwegs ist, irgendwie nach Tiefenbronn ins Kaff, was mitten im Wald liegt. Und die haben tatsächlicherweise den Fotografen einfach nicht erreicht. Dann 2 Minuten vor der Trauung, das ist krass, der ist einfach nicht erschienen, einfach nicht erreichbar gewesen, vor der Hochzeit, Alter, musst du dir mal vorstellen. Und dann kommt Thomas, da ist der Bräutigam, kommt zu mir und sagt, ey, guck mal, Andro, ich weiß, du machst es nicht, aber kannst du, guck mal, wir haben keinen Fotografen hier, kannst du vielleicht Bilder machen, so, weißt du. Mein Mindset war damals, Hochzeitsfotografie mache ich niemals im Leben. Und ich so, nein, ich kann das nicht, nie gemacht, ich habe auch keinen Drive dazu. Der geht zu Melanie, sagt sie, die fängt an zu weinen, so, weißt du. Und ich sehe das, okay, Alter, weißt du, laufe ich zu den zwei hin, sag, okay, guck mal, ich mach's, aber wenn die schlecht werden, don't roast me, weißt du. Ich habe das noch nie gemacht, das ist auch nicht mein Ding. Ja. Ich mach's, aber für euch, aber wenn die schlecht werden, ich kann keine Garantie dafür geben, wie wenn ich jetzt ein Cover mache oder sowas. Da weiß ich, dass gut wird. So. Die freuen sich so, gehen in die Kirche rein. Und du musst dir halt vorstellen, du bist dann so 1:12 Uhr. Du gehst zum Auto. Natürlich habe ich alles dabei gehabt, weil ich vom Shoot gekommen bin. Kameras waren da, Objektive waren da. Und da habe ich überlegt, okay, was würde ich selber gerne sehen, wenn ich heirate? Und da habe ich überlegt, okay, ich würde gerne meine Eltern sehen, mich, meine Braut.
Geiler Ansatz.
Ganz anders.
Geiler Ansatz.
Weißt du, diese ganzen so Momente, cool fotografiert, coole Porträts natürlich auch. Und dann, das war so das Ding. Da habe ich überlegt, okay, wie mache ich das am besten? Und da habe ich Kameratasche gepackt einfach, bin mit dieser Jogginghose mit Ölfleck und Bart und fettigen Haaren, bin ich dann in diese Kirche rein, der Pfarrer guckt mich so an, denke ich, wäre ein Obdachloser, der da schlafen will. Und weißt, und fange an zu fotografieren. Und ich muss sagen, krass, aber, dass diese Art der Reportagefotografie hat mir so viel Spaß gemacht, weil das komplett was anderes war als diese gestellten Rap-Bilder, weißt du, dieses stell dich mal so, guck mal gefährlich, das Licht kommt von oben, Blitzanlage und so, weißt du, dann geiles Auto im Hintergrund, so was komplett anderes und es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe das richtig genossen, dann als ich aus der Kirche rauskam, habe ich dann eine Blitzanlage aufgebaut, dann Bilder vom Porträts vom Brautpaar gemacht und dann auch bei der Feier ein bisschen und dann mitgefeiert natürlich auch und da war erstmal das Thema Hochzeit für mich vorbei. Ich habe die Bilder bearbeitet, ich habe 2 Wochen später den Bilder gegeben, die waren voll begeistert und ich muss ehrlich sagen, ich fand die Bilder auch cool für damals, weil das was komplett anderes war, als man so kennt vom Studio oder diese Baumumarmbilder. Und 2 Monate später, die haben die Bilder natürlich auch rumgezeigt und 2 Monate später ruft jemand bei mir an, ein paar kannte ich gar nicht, die so, ey, wir haben die Bilder von Thomas und Melanie gesehen, wir wollen genau das. Und ich so, ich habe natürlich keinen Bock gehabt, weil du weißt, als junger Mann, Starfotograf hier mit Rapstars und so, du willst nicht auf dieses Level Hochzeitsfotograf gehen. Und da habe ich gedacht, okay, ich will jetzt nicht ekelhaft zu denen sein, ich sag einfach einen absurd hohen Preis. Damals.
Ja, genau, so, Klassiker.
2000 Euro, ich will 2000 Euro. Es war 2006 einfach. Und damals waren 2 Scheine, waren schon okay so dafür. Ne?
Ja.
Und die so, ja, okay, machen wir. Und ich so, weißt du, da habe ich erstmal überlegt, aber ich habe sehr lange mit mir gehadert, bis ich dann zugesagt habe und so bin ich dann reingekommen. Es war eigentlich alles Mundpropaganda und so ist das, so meine erste Hochzeit einfach. Eigentlich durch Zufall.
Voll. Voll. Und wenn man heute auf die Hochzeiten blickt, ich weiß genau, also alles, was du gesagt hast, du hast alle meine Schmerzpunkte irgendwie auch getroffen, weil das war auch bei mir der Start, so wo ich dachte, oh, will ich genau so, ist das die Art und Weise, wie ich Kommunikation nach draußen tragen will, wie ich sprechen will, vor wem ich sprechen will. Aber wenn man sich die Hochzeiten heute anschaut, Es ist halt einfach
unfassbar.
Ein ganz anderes Level. Unfassbar. Ich komme, also wer die Folge die Podcast-Folge von letzter Woche hört, da waren wir gerade in Venedig und du musst dir vorstellen, dort war halt einfach, als die zum Essen, zum Dinner kamen, war halt einfach das Lied Peep in Paris von Jay-Z und die Leute, also es ist einfach ein ganz anderer Modus, die sind so stylisch, Die sind so cool,
das stimmt.
Es läuft bei der Party, läuft irgendwie natürlich ist nicht immer so, ne, und es gibt auch immer noch teilweise so ein bisschen dieses Veraltete, die Frage ist aber auch einfach nur, wie positionierst du dich als Dienstleister oder als Fotograf, Redner oder.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht, also ich finde diese ganze Industrie oder die ganze Bubble hat sich komplett gewandelt. Es ist cool geworden. Es macht doch Spaß. Und wenn man jetzt, damals konnte ich das noch nicht wissen, aber damals wusste ich nicht, dass Hochzeiten ist ja im Endeffekt zwei Menschen feiern mit ihren Liebsten eine Party, weil sie sich gefunden haben. Das ist Hochzeit. Ja. So. Und auf einer Hochzeit ist so viel Good Vibes, so viel gute Laune, so viel Harmonie. Du lernst ja coole Leute kennen. Alle sind gut drauf. Es gibt gutes Essen, Tanzen, Trinken. Das Beste, was du machen kannst, einfach ist Hochzeit. Das hat so geile Laune einfach. So. Und das genießt sich auch daran.
Und du musst dir vorstellen, wahrscheinlich oder eigentlich fast immer ist es ja so, dass du in dieser Zusammenstellung mit irgendwie Oma, Opa, Mama, Papa, vielleicht auch jemand, der schon von uns gegangen bist, mit den besten Freunden, so kommst du wahrscheinlich nie wieder zusammen. Und es sind alle da. Und wie du schon sagtest, alle irgendwie fresh gekleidet, es gibt mega gutes Essen, mega gutes Trinken, alles, also es ist von allem da und man genießt einfach das Leben. Also man nimmt einfach einen Tag und ist einfach sowas von krass lebendig an diesem Tag. Und das ist halt einfach wunderschön. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann das total lieben gelernt habe, ne? So, ja.
Da kann ich dir zustimmen. Ich finde auch, wenn jemand schlechte Laune hat, ey, geh auf eine Hochzeit, dort kommst du in einer guten Laune raus. Weil das catcht dich so, dieses ganze Drumherum auch und wie die Leute happy sind, das catcht dich einfach. Und was ich voll geil finde, ist, dass Brautpaare wirkliche Dankbarkeit zeigen. Wenn du die Bilder dann präsentierst, das ist Dankbarkeit einfach. Guck mal, wenn ich mache auch Kampagnen so für, keine Ahnung, BMW und sowas, Bundeswehr, Deichmann und sowas, da, klar, du kriegst Cash, so, das ist alles gut, und aber diese Dankbarkeit, weißt du, der Producer sagt da nicht so, oder Herr Deichmann sagt da nicht so, ey, Ondro, vielen Dank, ey, das ist so geil. Keiner bedankt sich bei dir, weißt du?
Ja, durch Recht
und Überweisung, alles klar, cool. Ja. Aber ich finde es so schön, einfach dann Dankbarkeit zu erfahren, also echte Dankbarkeit oder Tränen oder so vom Brautpaar, das ist einfach krass, das berührt mich immer.
Weißt du, weil's halt auch einfach Teil von einem Mensch ist. Ja, also das Ding stimmt. ist, wir haben Durst, wir haben Hunger, wir haben auch andere Triebe, aber was auf jeden Fall auch dazugehört, was wir halt einfach viel zu häufig vergessen ist, wir hungern und dursten auch nach Anerkennung. Genau. Und das zählt für jeden.
Zuneigung. Manche ein bisschen Zuneigung mehr. Auch Zuneigung, ja, Anerkennung.
Absolut, absolut. Und dort bekommst du sie halt ohne Ende. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich schön. Wenn du dir dein Business quasi heute anschaust, wie würdest du es aufteilen? Wie viel davon ist eigentlich Hochzeit? Wie viel davon ist Firmenkampagnen? Wie viel davon ist noch Rap? Wenn wir das mal so ein bisschen zerstückeln, wenn du drüber sprechen magst.
Kann ich schon machen. Also es ist alles irgendwie zu einem... Also einige Bereiche bringen in einer kürzeren Zeit sehr viel mehr Geld als andere. Und... Andere Bereiche, so wie Hochzeiten zum Beispiel, die verschlingen eine Menge Zeit, bringen vergleichsweise zu anderen Sachen ein bisschen weniger Geld, aber dieser Emotional Plus oder diese coolen Erlebnisse oder diese coolen Reisen oder diese coolen Eindrücke, die du hast, die kompensieren das dann einfach, wie du weißt. Das ist so ein, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, man, stelle vor, ich fotografiere auch ganz viele Politiker hier bei uns. Und
Grüße an der Stelle, Jungs,
genau,
wenn ihr das hier hört.
Wieder schön, genau.
Macht, dass die Leute aufhören zu meckern, bitte.
Das ist auch cool, mit denen abzuhängen, aber das ist einfach so dieses krass emotionale. Du hast viel Spaß, du kriegst viele Insights, du hast auch coole Menschen du kennenlernst, aber es ist nie so diese Eindrücke, die du bei einer Hochzeit hast.
Ja.
Deshalb, voll. Also bei mir ungefähr zu einem, ich würde sagen, alles ein Drittel, würde ich sagen. So Kampagnen, Musikindustrie und Hochzeiten sind so, manchmal mehr, manchmal weniger, aber alles hält sich so die Waage. Manchmal habe ich mehr Hochzeiten oder manchmal habe ich mehr Kampagnen, manchmal mache ich irgendwie, keine Ahnung, drei Covers in einem Monat oder drehen drei Musikvideos in einem Monat. Es kommt immer so, wie es kommt, irgendwie.
Ja, ja, wie kann man sich so deinen üblichen Arbeitstag vorstellen? Also du bist gerade, glaube ich, wenn ich das erzählen darf, in deinem Studio. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das bei Andro aus? Du stehst auf, machst dir Cornflakes in eine Schale und dann geht's ins Studio, oder?
Nee, also ich stehe auf. Ich bin eigentlich so ein richtig konservativer Schwabe. Ich stehe jeden Morgen Punkt 6 Uhr auf. Ich stehe 6 Uhr auf.
Geil, liebe ich.
So. Ja. Ich stehe auf. Dann, klar, dann gammel ich noch ein bisschen so Dusche, weißt, kennst ja, so ein bisschen Dusche, ein bisschen TikTok unter der Dusche gucken, ein bisschen Musik hören und dann aber versuche ich immer.
Warte. TikTok unter der Dusche.
Ja, du hast
gucken?
Halt, ich habe so eine Vorrichtung, da tue ich das Handy so rein, weißt, und dann.
Nein!
Dann gucke ich halt irgendwie. Ja, war richtig behindert, ich weiß, aber.
Okay, ganz kurz, bevor du weitergehst in deinen Alltag. Wie sieht dein TikTok-Algorithmus aus? Weil meiner ist wirklich, also ich kann den keinem zeigen, da muss ich mich wirklich richtig für schämen.
Ich glaube, ich muss mich mehr schämen als du. Ich muss mich noch mehr schämen.
Also bei mir ist, ich sehe hauptsächlich irgendwelche, ich muss jetzt aufpassen, was für ein Wording ich wähle, irgendwelche, keine Musiker, sondern Straßenmenschen, die sich gegenseitig beleidigen und anbiefen, aber ich weiß nicht warum, aber ich bleib irgendwie komplett darauf hängen.
Ja, bei mir ist ähnlich. Oh, warte mal ganz kurz. Draußen ist kurz ein bisschen Krach, warte mal.
Kein Problem. Ja, also wer jetzt nicht genau weiß, was ich damit meine, ich glaube, Andro wird angegriffen
okay, Brother,
im Studio.
Das war unser Nachbar, der macht hier. Der tut gerade sein Holz irgendwie ausschütten für den Ofen oder so, keine Ahnung.
Okay.
Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben bei unseren TikTok.
Genau, also bei mir ist ähnlich, bei mir ist auch diesen, keine Ahnung, Straßengangster-Sachen so, dann Barillo ist drin, Arafat ist drin ab und zu.
Aber warum? Digga, warum bleibt man darauf hängen?
Ich weiß
nicht. Ich will es nicht gucken. Es tut mir nicht gut, aber ich bleibe echt einfach.
Ich glaube, das ist so wie ein Unfall und du musst hingucken einfach, weißt? Also du willst da nicht hingucken. Ja. Du weißt, das ist was Negatives, aber du guckst trotzdem aus Sensation oder keine Ahnung, Mann. Das ist einfach so richtig.
Ich bin so wütend. Ich bin manchmal dann auch so, bin ich auch wütend auf die Leute, die das machen und dann aber auch wütend auf mich selber, dass ich ja auch so ein Trottel bin und dann auch so diese Billo-Mitschnitte mir reinziehe.
Ja, das ist richtig. Aber
schön, dass es dir genauso geht.
Aber es ist halt so. Ich meine, TikTok ist einfach die App des Teufels. Die geben halt einfach nur komische Sachen raus. Anstatt coolen Educational Content zu machen oder was Gutes oder irgendwelche Kunstsachen, keine Ahnung. Ist halt viel Schrott dabei, aber ist halt so. Man muss ja nicht anschalten. Weißt du, wir schalten
ja
selber ein.
Ja. Okay, zurück. Also, du ziehst dir beim Duschen TikToks rein. Okay, wie geht's weiter an deinem Tag?
Dann versuche ich, um vor 7 das Haus zu verlassen. Meistens klappt's. Meistens so 7:05 auch. Fahr ins Studio und mach so spätestens 7:10 mach ich die Tür auf. Dann setze ich mich an den Rechner, mach mir einen Kaffee und fange an zu arbeiten. Weil ich habe in den Morgenstunden arbeite ich ganz, ganz viel weg, weil ab 12, ab 1, ab 2 ist bei uns so Tag der offenen Tür. Wir sind halt in Pforzheim, sind wir in der Nordstadt, in so einem Hinterhof und wir sind einfach 100 Meter vom Bahnhof entfernt und es kommen immer Leute zu Besuch. Freunde kommen und die kommen, dann labern die uns voll hier. Weißt du, ich find's ja auch geil, dass sie uns besuchen, aber die Arbeits-, die Produktivität, die lässt dann zu wünschen übrig. Aber trotzdem, wir haben so unser Studio ist wie so ein Jugendhaus für große Jungs einfach. Wir sind nicht so geil. Mit Schaufenster, Bewerbungsbilder gibt's nicht. Das ist einfach nur eine coole alte Werkstatt, die wir ein bisschen umgebaut haben. Hier sind Schreibtische drin, hier sind Sofas, PlayStation 5, Beamer, wo wir mal zocken oder, weißt du, einfach so ein Jugendhaus. Aber so ein geiles Jugendhaus.
Ja.
Für große Jungs. Geil. Und hier chillen halt viele Leute einfach auch. Deshalb versuche ich morgens viel zu arbeiten.
Finde ich richtig cool. Und bei mir ist das genauso tatsächlich. Ich bin auch ein absoluter Morgenmensch. Ja. Bei mir klingelt tatsächlich jeden Morgen der Wecker um 4.15 Uhr, okay. Egal wo, wie. Das Ding ist, ich kann dir das auch erklären, warum. Ich möchte einfach, wenn die Kids wach sind, dann schon präsent sein und möchte in der Zeit davor einfach schon ein paar Sachen erledigt haben, ein paar Sachen von der Liste haben, um dann Respekt. Einfach, wenn die wach sind, zu sagen, okay, komm, jetzt kann ich mithelfen beim Fertigmachen, beim Machen und dementsprechend gehe ich auch relativ früh ins Bett, also tatsächlich, ich habe so richtig Rentner-Lifestyle, aber
ich auch, ey, dieser Hip-Hop-Lifestyle mit Jogginghose, goldene Rolex und Turnschuhe, das ist alles nur so Fassade. Eigentlich bin ich voller Schwabe. Ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, ich habe noch nie in meinem Leben geraucht, ich gehe um 10 pennen, ich stehe um 6 auf, weil eigentlich bin ich voller Dinge. So konservative Schwabe, wenn du es denkst.
Ja. Ich bin auch, wenn du es so willst, dann auch ein konservativer Schwabe. Ich habe, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, habe ich draußen den Mähroboter angemacht, dass der Rasen gemäht wird. Also so, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem, ganz tief in mir drinne, Boys in the Hood, Menace to Society, alles, was mit Rap, Hip-Hop, Straße, ich liebe jede Dokumentation über Ghettos in Chicago oder sonst irgendwo und bin dort, liebe das total, aber ich selber tatsächlich bin sowas von weit entfernt davon,
bei mir genauso.
Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Genauso.
Ich genieße auch immer, wenn ich irgendwo im Ausland bin, gerade L.A. war jetzt ein gutes Beispiel letztes Jahr, diese Musikleute, mit denen ich war, auch Freunde von mir, die kennst ja so Leute aus der Musikindustrie, die pennen ja meistens bis 14 Uhr, 12 Uhr, kennst du ja diesen Standard. Bei mir, L.A. genauso. L.A. bin ich sogar noch früher aufgestanden. Ich bin auch um 5 Uhr, stand ich auf der Matte und hab schon um 6 Uhr morgens, saß ich schon im Schnellzug von Venice Beach nach Downtown und hab dort komplett Los Angeles in der Morgenstunde immer auseinandergenommen mit Fotos. Ich war in East L.A., ich war South Central, Compton, ich bin da überall rumgelaufen, als wäre es nix, Alter. Und es ist so geil, diese Plätze zu besuchen, wo die ganzen Filme gedreht wurden, dieses Boys in the Hood, Mad Society. Ich war genau dort. Geil. Ich war da, genau geil. Dort, wo Ice Cube gewohnt hat, also in dem Film, ne? Also ich war genau an, ich habe Fotos davon, voll gut, Alter. Also ich liebe das auch.
Und weißt du, diese Romantik in den Morgenstunden, ey, und wirklich, das ist eine Empfehlung, jetzt gerade wirklich, die kommt vom Herzen. Wenn ihr in einer schönen Stadt seid und statt irgendwie mittags um 12 raus, wo diese Stadt schon komplett überfüllt ist, morgens rauszugehen, wenn die Sonne gerade aufgeht, die Sonne steht so weit unten, du hast so ein krasses Licht, du hast die Menschen, die gerade in Aufbruchstimmung sind, die Cafés, die Sachen werden gerade belegt. Laden, alles öffnet gerade und das ist so mega schön.
Herzen, weil eine Stadt in schönem Licht sieht komplett anders aus als im Mittagslicht, wo harsches Licht von oben kommt, crowded Autos, ekelhaft. Ey, morgens ist einfach der Magic hoch 10. Das ist unfassbar.
Voll. Und was das auch mit dir macht, also das heißt, wenn ich jetzt so deinen Tagesablauf nehme, wenn du von 7 bis 9 schon deine E-Mails bearbeitet hast, du irgendwie, weiß ich nicht, schon die ersten Fotos bearbeitet hast, irgendwas zum Kunden rausgeschickt hast, irgendwelche Sachen schon abgearbeitet hast, dann hast du im Nachgang so ein ganz anderes Arbeitsfeeling, wenn dann später die Jungs kommen und du dort sitzt und quatscht und ihr irgendwie eine Coke trinkt oder sonst irgendwas. So, du bist in einem ganz anderen Modus, als wenn du im Hintergrund die ganze Zeit denkst, boah, fuck, eigentlich müsste ich das noch fertig machen und so. Also du bist ein ganz anderer Mensch, also viel entspannter, viel lockerer, viel mehr Ondro als, weißt du?
Das ist dann Chillen ohne Reue, ohne schlechtes Gewissen, einfach, du hast schon ein bisschen was gemacht und kannst dann die Zeit mit den Freunden genießen. Oder rausgehen ins Café oder was weiß ich, in der Sonne sitzen, irgendwas.
Voll.
Das ist schon geil.
Voll. Ondro, ich muss jetzt so ein bisschen so langsam Richtung Zeit gucken. Ein bisschen haben wir auf jeden Fall noch, aber ich merke richtig, weil ich hier einfach noch so krass viel eigentlich auf dem Zettel habe, wo ich dich noch ausquetschen wollte. Vielleicht können wir irgendwann nochmal ein Part 2 aufnehmen.
Auf sehr gerne.
Ich habe aber noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und nimm dir dort alle Zeit, die du brauchst. Und zwar haben wir hier so ein kleines Mini-Ritual eingeführt von meinem Kollegen Maxim, DJ aus Hannover. Richtig, richtig cooler Typ. Und zwar möchte ich gerne deine Top 3 wissen. Und zwar bei dir und bei jedem Gast suchen wir uns immer eine andere Thematik raus. Das heißt, wir nehmen uns zwei Themen vor, die gebe ich dir gleich vor. Da sagst du deine Top 3, beziehungsweise du sagst mir quasi den ersten, dann sag ich meinen, dann du deinen und ich, bis wir dann jeder seine 3 aufgezählt haben. Und zwar würde ich gerne wissen, deine Top 3 Deutsch-Rap-Künstler, die dich geprägt haben. Heute natürlich, um thematisch in diesem Feld zu bleiben, habe ich versucht, dort irgendwie vielleicht was Hip-Hop-mäßiges zu nehmen, weil auch da draußen habe ich auch schon mal das Feedback bekommen, auch bei den Hochzeitsdienstleistern, ey, da gibt es auch schon viele Rap- und Rap-Fans und genau. Andro, ich hoffe, das also fällt dir nicht allzu schwer.
Fangen wir bei 3 an oder bei 1?
Also es ist nicht gerankt. Also es geht nicht darum, dass 3 okay. oder 2 das Beste ist, sondern einfach alle 3 haben denselben Stellenwert okay. und du sagst mir deine Top 3, okay, die dich...
Natürlich darf Savas nicht fehlen in keiner Liste, egal wer was sagt.
Ja.
Das ist erstens menschlich, dann künstlerisch und er hat auch Impact auf Deutschrap gebracht. Das sind so, also er vereint alles insgesamt.
Okay, gut. Savas. Dann haben wir schon mal bei so, dem ersten...
Gemeinsam. Ich glaube, jeder normal denkende okay. Mensch nimmt Savas in diese Top 3 Liste. Also wirklich jeder. Ob jung oder alt.
Okay.
So, das gibt's nicht.
Okay, perfekt.
Zweitens.
Perfekt, cool, Savas.
Genau, ja. Savas. Dann zweiter Act ist Haftbefehl bei mir. Also
krass.
Menschlich
krass.
Auch. Also Aykut, super Typ. Dann geiler Künstler, also wirklich ein außergewöhnlicher Künstler auch. Der hat auch ein bisschen diesen Straßen-Background, erzählt geile Stories, die sind auch echt die Stories und das finde ich super geil. Und er macht auch richtig geile Musik, also auch Beats-Auswahl und der ganze, und er hat Impact auf die Szene auch gehabt. Also seit er draußen ist, er hat viel reingebracht, viel frischen Wind.
Ja, okay, dann sag ich dir meinen zweiten. Bei mir auf jeden Fall Bushido.
Okay.
Weil das war einfach Teil meiner Jugend und da war ich tatsächlich noch, ich erinnere mich sehr, sehr gerne dran. Das habe ich, glaube ich, für keinen anderen Künstler gemacht. Da habe ich damals bei uns in der Schulklasse, als Elektro-Ghetto released wurde, überall aufgeschrieben, wann Release-Datum ist und habe Leute animiert. So völlig so, ohne dass ich auch nur ansatzweise irgendetwas davon habe, habe ich versucht, so Leute zu animieren. Leute, ihr müsst das kaufen und habe so wirklich so diesen kompletten Hype und Trend. Ja. Und das hat in meiner Jugendzeiten sehr, sehr viel mit mir gemacht. Deswegen ist das bei mir dann auch Bushido einer der Liste. Wie geht's
und,
weiter?
Nummer 3 ist ganz klar Shindy. Also Shindy auch.
Krass.
Geile Musik.
Krass.
Impact. Geiler Style. Der hat diese Glossiness so ein bisschen reingebracht. Und er ist auch sehr erfolgreich damit. Also ich glaube, Shindy ist Nummer 3 bei mir. Oder ziemlich sicher.
Ja. Ja, ja. Und dann würde ich bei mir noch tatsächlich Samy Deluxe nehmen, irgendwie so ein bisschen konträr zu Bushido, ja. wo man einfach sagt, hey, es passt gar nicht zusammen, aber damit habe ich halt einfach begonnen, so, ne, also das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so, alter, krass, so, es gibt Deutschrap einfach richtig coole Sachen und ich fand's halt auch einfach krass, wie der mit Worten umgegangen ist und wie er die umgedreht hat, wie er das zerstückelt hat, wie er freestylen konnte. Das hat für mich irgendwie so eine ganz, ganz besondere Magie gehabt, wie Samy mit Worten umgeht. Deswegen ist er auf jeden Fall Teil von meinen Top 3 Menschen, die mich so geinfluenced haben, was Deutschrap-Künstler angeht. Und jetzt die zweite Rubrik.
Wir nehmen gerade auf.
Und jetzt die zweite Rubrik, genau dasselbe und zwar mit Ami-Rap-Künstlern. Wen hast du dort bei dir
also,
auf der
ich
Liste?
Ich habe ja schon gesagt, Jay-Z Nummer 1, komplett Nummer 1. Das ist so das Nummer 1, ja. also Nummer 1. Der müsste alle 3 Plätze belegen eigentlich bei mir.
Bist du auch so, dass du dann sagst, Nas höre ich
doch,
nicht?
Doch, der kommt eigentlich auf 2. Also das ist so,
ach, krass,
das ist so ja, Dings ja, ja. danach. Mam, Digga, das ist so, als würdest du Ferrari und Lamborghini vergleichen, weißt. Also es ist so,
ja.
da nimmt sich nichts. Nur ich finde, dass Jay-Z so ein bisschen mehr Impact hatte auf die Gesamt- oder auf das Gesamte. Nas, aber muss man sagen, ist so, wenn man jetzt nur Rap nimmt, nur Rap, ist Nas schon über, also so ganz, ganz leicht über Jay-Z. Ganz, ganz leicht.
Boah, krass, ganz, krass. Ganz okay, ich lasse einfach so stehen. Perfekt. Ja, dann sag ich dir mal, bei mir wäre der erste, glaube ich, also ne, keine Wertung, aber den ersten, den ich nenne, Eminem, weil hat einfach bei mir ganz viel bewegt und so spätestens nach 8 Mile hatte ich so, war ich voll im Film und ich fand's halt auch krass, wie er sich halt auch durchgesetzt hat, ne, wie er einfach mit Qualität sich so auch durchgeboxt hat und ich glaube, wirklich die Rap-Szene auch mitgeprägt hat.
Hat er ja, nur ich habe das, guck mal, Eminem ist ein krasser Rapper, ja, ich habe nur das Problem mit ihm, was ich voll geil finde, kennst du diese Tim Westwood Radio Freestyles? Also bei Tim Westwood in der Sendung war sowas, das finde ich voll geil, Eminem ist der King bei sowas, aber ich finde, dass Eminem einfach zu viel negative so Vibes hat, weißt du, so Drogensucht, dann das, Probleme, negative Musik, so, weißt du, das ist nicht so meins, Alter. Ich mag dieses Good Life einfach.
Ja, okay, nehme ich auf jeden Fall an. Dann, du hattest als erstes Jay-Z, als zweiten Nas, das heißt, dann bin ich dir noch einen schuldig, ja, auf jeden Fall, klar, Tupac, so, das hat mein Bruder damals gehört und dann habe ich so das erste Mal mitgehört und das war für mich, das ist der Shit, also das war so genau mein Ding, als ich dann so das erste Mal Hit 'Em Up gehört habe und dann angefangen habe, so bei lyrics.de die Lyrics zu checken und dann, boah, krass, und hab dann so die Texte, worüber spricht der und fünfmal angeschossen und trotzdem noch weiter und wieder gedisst und so, das hat mich dann halt so, da war ich voll im Film, war ich hin und weg. Tupac auf jeden Fall hat mich auf jeden Fall geprägt.
Ja. Jetzt, bei mir war es nicht Tupac, bei mir war es Biggie. Ich war eher so der so New York-Typ.
Also ja,
ich
sehe ihn schon im Hintergrund.
Und ja, Biggie fand ich immer, Tupac war mir auch so zu ich meine, geiler Künstler, brauchen wir nicht zu reden, der kommt vielleicht auf 5 oder 6 oder so. Aber bei mir und aber auch so, die Thematiken waren zu schwer, zu Dear Mama. Ist ein schöner Song, aber wenn ich Musik höre, will ich einfach fresh sein, fresh drauf sein. Und Biggie war fresh einfach. Der hat zwar Inhalt gehabt auch, aber der hat sich irgendwie fresh verpackt.
Ja, das stimmt. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber Tupac hatte auch so dieses Life Goes On oder so. Da waren schon ein paar Dinger dabei, wo man sagte, okay, komm. Aber ich verstehe schon so diese Deepness.
Ja, ja.
Also bist du eher musikalisch so, dass du sagst, so ich will diesen positiven Vibe oder... Ah, krass. Krass, cool.
Ich kann auch mit trauriger Musik nichts anfangen. Ich verstehe nicht, wie so Leute so Musik hören, wo es um negative Vibes geht, schlechte Sachen, Trauer, Tod oder irgendwas. Ich verstehe das nicht. Ich schwöre, ich verstehe das nicht.
Ja.
Ich höre Musik, weil ich mich gut fühlen möchte. Wenn ich schlecht drauf bin, mach ich Jay-Z rein, dann fühle ich mich gut einfach danach. Weißt du, es ist wie so ein Antidote
für schlechte Laune. Aber es ist halt auch immer ein Stück weit. Aber ich finde, Musik ist halt auch ein Stück weit Emotionsbewältigung, ne? Und wenn du irgendwie, manchmal ist das ja, du bist so in einem Mood und weißt du, und Emotionen sind Sachen, die halt auch ausgelebt werden müssen. Das heißt, wenn du echt traurig bist und irgendwie sagst, nee, ich bin nicht traurig, macht dich das nicht glücklich, so, sondern du verdrängst es, das ist, also alles bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, manchmal ist es okay, wenn du so ein sad moment hast, wo du sagst, okay, jetzt höre ich was Deepes, hilft mir das persönlich zum Beispiel eher daraus aus diesem Modus, als dass ich jetzt mir so gute Laune aufzwinge, weil ich es nicht fühlen kann. Also ich finde, Musik ist so, manchmal ist man ja wie besessen davon, so das geht, dringt in dich ein und du bist so allein im Auto und feierst das so krass mit und es geht in alle Richtungen. Also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen.
Ja. Ich bin halt so gepolt, ich will mich nur mit schönen Sachen umgeben, schöne Sachen hören, schöne Sachen, weißt. Ich finde auch, dass wenn man schlechte Laune hat oder eine negative oder traurige Emotion bewältigen möchte, für mich, also ich will immer Probleme angehen selber und wenn ich mich dann schlecht fühle, wenn ich mich mit guten Sachen beschäftige, dann ist dieses negative Gefühl weg. Nicht verdrängt, aber weg einfach. Das gibt's dann nicht mehr. Das kommt dann nicht zurück, weil ich bewältige das Problem und so. Ne, das ist so mein Ding.
Krass,
aber jeder Mensch ist da anders. Geil. Jeder Mensch ist da anders.
Ja, voll.
Musa ist ganz
voll.
Anders. Also, ey, Bro, der hört so diese deep Sachen, macht diesen Bass und so, weißt du. Ist auch geil, nicht meins, Alter.
Ja. Warte, aber ein Künstler schuldest du mir noch. Wer ist die dritte Inspiration?
Da gibt's mehrere Aspiranten für diesen Rang. Und zwar, guck mal, ich finde, was ich auch geil finde, ist Rick Ross, finde ich krass. Der ist geil einfach.
Ja.
The Game finde ich auch geil. Und 50. Also die drei teilen sich so, keine Ahnung, ist schwierig.
Ja.
Drei zu nennen ist schwierig.
Ja, dann nimm du The Game und ich nehme 50, dann haben wir beide drin, so, weil ich mich
dann
auch nicht
ich den
so
cooleren,
richtig
Alter.
Entscheiden kann.
Dann habe ich auch so einen LA-Typen, du hast einen New York-Typen.
Ja, mega krass. Ja, Andro, richtig, richtig cool. Ich möchte mich bei dir wirklich vom Herzen bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir diesen Podcast aufgenommen hast. Du bist ein sehr, sehr inspirierender Mensch.
Danke.
Wirklich. Ich finde deinen Werdegang, das kleine bisschen, was wir jetzt so in der Kürze erfahren haben, ist einfach so krass und so cool. Also Hut ab, Chapeau. Ich liebe es wirklich, zu solchen Menschen zu schauen und ich freue mich, dass die Leute da draußen auch die Möglichkeit haben, das zu hören. Auf jeden Fall bei Andro, bei Insta mal vorbeischauen. Ist echt ein richtig, richtig fresher, cooler Typ und auch Hochzeitsfotograf.
Ja,
Andro, hast du den Leuten da draußen noch was zu sagen?
Über Hochzeit haben wir gar nicht geredet, Alter, irgendwie. Nur über Was für ein Rap. Hey, also diese zweite Folge, diesen zweiten Part, auch wenn er ein bisschen kürzer ausfällt, sollten wir auf jeden Fall noch machen, weil ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich tatsächlich noch ein paar alte Archive geguckt und ein paar coole Stories doch mir noch so aufgeschrieben, die ich erzähle, die lustig sind auch, was Hochzeiten betrifft, auch voll besonders. Weil ja, ich mache das schon, wie gesagt, 20 Jahre, oder Hochzeit mache ich 16 Jahre, aber überall auf der Welt und ich habe echt viel gesehen, viel erlebt und auch viel lustige Sachen erlebt. Und du bestimmt auch.
Okay.
Da können wir noch so einen vielleicht zweiten Teil irgendwann machen. So mit einfach eine Hochzeit.
Nächste Folge machen wir ausschließlich oder fast nur Hochzeits-Content. Und deswegen ist es ja auch mega. Dann können wir einen schönen Part 2 machen und ich freue mich mega. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der hier zugehört hat, weil ich glaube, das Wertvollste, was wir alle haben, ist die Zeit. Und wenn jemand dir seine Zeit schenkt in Form dessen, dass er dir zuhört, ist es halt wirklich einfach wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir, Ondro. Und wir sagen tschüss, verabschieden uns und wünschen euch einen schönen Sonntag.
Wünschen wir euch. Ciao, bis demnächst. So, Bro, ich mach Pause jetzt, ne?